Ich möchte heute Morgen sprechen über drei Standbeine, die hoffentlich unser kommendes Jahr einfach auch mitprägen können und mitprägen sollen. Ich habe die drei Standbeine nicht selber erfunden, die kommen aus der Bibel. Die drei Standbeine, die ich da ausgewählt habe aus der Bibel, die sind so ein bisschen willkürlich, weil man hätte auch andere wählen können. Aber das sind die, die mich so in der letzten Zeit dann auch mit beschäftigt haben, auch mit Blick auf diese Predigt. Und das erste Standbein nennt sich die Bereitschaft zu lieben, zu glauben und zu hoffen. Hätte man auch eine eigene Predigt draus machen können, aber ich habe die mal in ein Standbein reingepackt und lese dazu eine Bibelstelle vor aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 8. Da steht: Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung der Seelen. Von wem ist hier die Rede bei dieser Bibelstelle? Also das war so eine Frage, die mir zuerst gekommen ist. Ist hier vom Vater die Rede, vom Sohn, vom Heiligen Geist? Hier ist an der Stelle eindeutig von Christus die Rede, weil nämlich davor steht: Ihr seid in mancherlei Anfechtungen drin und auch traurig und so weiter, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Hier geht es um Jesus Christus. Und spannend finde ich an diesem Gedanken auch, nämlich diesen Vers 7, der da vorkommt, dass die Bewährung unseres Glaubens Gott viel wichtiger ist als alles das, was wir an negativen Dingen in unserem Leben erleben können. Das ist die schlechte Botschaft. Ja, weil wir alle wollen, wir sind so gestrickt in unserem Zeitalter, wir alle wollen es schön und gut haben. Negative Sachen wollen wir echt ungern erleben. Und ich merke das an mir persönlich, auch in Situationen, wo ich selbst für mich negative Dinge erlebe, ich mag das nicht. Ich kann das nicht ausstehen. Ja, ich möchte es ausradieren oder wie auch immer, aber Gott lässt es zu. Ich habe letztens mit Gott darüber gesprochen, dass mir manche Dinge nicht gefallen und manche Dinge mir richtig Stress bereiten. Und dann hat Gott mir dazu gesagt: Du, es gibt nichts, kein Ding, was auf die Erde fällt, was ich nicht zugelassen habe. Aber alles soll mir zum Besten dienen. Alles. Da ist nichts, was aus Versehen irgendwie passiert ist. Alles, was passiert, muss letzten Endes erst an Gott vorbei. Das heißt nicht, dass alles letzten Endes Gottes Wille ist. Ja, dass er das eigentlich so für mich gewollt hat. Da gibt es diese Aspekte, wo ich für mein eigenes Verhandeln verantwortlich bin. Da gibt es diese Aspekte, wo es einen geistlichen Kampf gibt. All das hängt damit drin. Aber letztendlich muss es alles über den Schreibtisch von Gott. Aber er hat einen Plan mit allem. Und ihm ist die Bewährung unseres Glaubens viel wichtiger als diese Anfechtung, die wir erleben können, Bewährungsproben, damit wir Lob, Ehre und Herrlichkeit erleben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht seht oder gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr das jetzt nicht seht. Und hier geht es also darum, dass unsere Beziehung zu Jesus einfach gestärkt wird, dass die Beziehung zu Jesus das Zentrale unseres Glaubenslebens ist. Das ist das erste Standbein, auf dem wir sitzen können. Ein Stuhl, manche Stühle sind so gestrickt, wir haben jetzt hier, doch hier der Schlagzeugstuhl. Ja? Ein Schlagzeugstuhl muss viel aushalten können, weil Schlagzeuger sind sehr beweglich. Und wie viele Beine hat der? Drei. Kann man wunderbar drauf sitzen, fällt nicht um. Muss man sich schon ziemlich anstrengen, damit so ein Stuhl umfällt. Und das ist ein erstes Standbein, unsere Beziehung zu Jesus, dass das das Allerwichtigste ist, egal wie die Situation aussehen, in denen wir sind. Und Petrus sagt hier über die Gemeinde, über die Christen, denen er schreibt: Sie haben ihn noch nicht gesehen. Sie sehen ihn auch jetzt nicht. Sie werden ihn irgendwann mal später sehen. Aber sie lieben ihn, obwohl sie ihn noch nicht gesehen haben. Sie glauben an ihn, obwohl er jetzt auch nicht da ist. Und sie hoffen auf seine Wiederkunft, was sie im Moment aber auch noch nicht sehen können. Herrlicher Gedanke. Da steckt auch dieses Element von Glaube, Hoffnung, Liebe mit drin, was wir aus dem 1. Korintherbrief 13 kennen, was bei jeder Hochzeit vorgelesen wird. Diese Bibelstelle, was so mit Liebe zu tun hat. Und hier wird es halt aktiv formuliert. Sie lieben ihn, sie glauben ihn, sie hoffen auf ihn, obwohl sie ihn weder in der Vergangenheit gesehen haben, noch jetzt sehen und auch erst irgendwann in der Zukunft wirklich sehen werden und diese Offenbarung haben werden. Und Petrus stellt fest, ihr seid an ihm dran. Ja? Das ist das Wichtigste, auch in Schwierigkeiten. Und ich habe mich einfach mal nur so gefragt, wieso lieben sie ihn, obwohl sie ihn in der Vergangenheit noch nie gesehen haben? Dieselbe Frage können wir uns selbst ja auch stellen. Ja? Sie lieben ihn, weil sie ihn durch den Heiligen Geist erlebt haben, weil sie gehört haben, was Jesus getan hat, wie Jesus unterwegs war, dass Jesus bereit war, sein Leben zu geben für sie am Kreuz, damit sie Leben bekommen können. Sie lieben ihn, weil Jesus das getan hat, was er getan hat, weil Jesus so war, wie er war. Sie lieben ihn. Und dieser Jesus ist nicht mehr da, aber der Heilige Geist ist da und der Heilige Geist macht das Wort Gottes lebendig und deswegen lieben sie ihn. Wieso glauben sie an ihn, obwohl sie ihn jetzt nicht sehen? Was der Petrus ja auch sagt. Deswegen, weil sie Jesu Worte ernst nehmen. Jesus hat gesagt, ich bin jetzt zwar weg, aber ich lasse euch meinen Heiligen Geist hier. Und letzten Endes werde ich alle Tage bei euch sein, bis an das Ende der Welt. Matthäus 28. Und das haben die ernst genommen. Und deswegen kann Petrus ihn bescheinigen sozusagen, ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Sie haben geglaubt, dass Gottes Gegenwart da ist, dass Jesu Gegenwart da ist, der Heilige Geist. Und sie hoffen auf ihn mit unaussprechlicher Freude. Ja, wieso hoffen sie auf ihn? Einfach deswegen, weil sie schon etwas von dem geschmeckt haben, was sie erst in der Ewigkeit komplett erleben werden. Also keine billige Vertröstung, sondern der Heilige Geist war schon da und sie haben etwas erlebt von dem, was noch kommen soll. Der Hebräerbrief drückt es aus, sie haben die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt. So redet kein Mensch heute mehr. Ja, aber sie haben etwas aus dieser unsichtbaren Welt von Gott geschmeckt, was Gott für sie vorbereitet hat. Und das setzt der Heilige Geist heute schon in Menschen frei. Und das haben damals die Menschen erlebt, denen Petrus hier schreibt. Ich wünsche uns, dass Jesus das über uns sagen kann. Heute Morgen und durch das Jahr hindurch. Wo er uns anguckt, wo er unseren Lebenslauf sieht, wo er unsere Geschichten beobachtet, versucht, in unsere Geschichten mit hineinzuschreiben, dass er uns sagen kann, ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, auch wenn ihr ihn jetzt nicht seht. Auf ihn hofft ihr, weil er irgendwann wiederkommt und weil ihr euch darauf freut. Das wünsche ich uns, auch in allen Schwierigkeiten, die teilweise da sein können. Und dabei wird mir bewusst, dass wir eben nicht so gestrickt sind, wie ich das anfangs schon gesagt habe. Wir sind eigentlich eher so gestrickt, wir wollen Spaß hier und jetzt. Ja, das ist so eine Mentalität, die wir haben bei uns in der westlichen Welt. Wir wollen es jetzt. Und ein anderer Gedanke, der ja auch durch die Werbung gerade sehr aktuell ist, Hauptsache ihr habt Spaß. Ja, und Spaß ist schön, ist auch gut. Aber für Gott gibt es etwas, was ihm wichtiger ist, als dass wir nur Spaß haben. Er möchte das auch, dass wir Spaß haben. Aber ihm ist noch wichtiger, dass wir diesen Spaß mit ihm zusammen haben und dass unser Herz bei ihm hängt und in seiner Hand drin ist. Und was uns Deutschen auch sehr nahe steht, ist dieses Sicherheitsdenken. Wir brauchen Sicherheit. Und da gibt es sehr unterschiedliche Sicherheiten, die unser Leben so ausfüllen können. Es gibt da Untersuchungen zu. Die Deutschen sind sehr, haben ein hohes Unsicherheitsvermeidungsdenken. Ja? Die Engländer zum Beispiel sind viel riskanter unterwegs, auch die Amerikaner. Und das ist der Grund, warum die Engländer mehr erfinden im Moment als die Deutschen, weil die Deutschen einfach immer zu vorsichtig sind. So die Untersuchung dazu. Ja, das heißt nicht, dass die Deutschen nicht so intelligent sind wie die Engländer, aber die Engländer wagen einfach mehr. Die sind einfach mutiger. Ja, das sind so interkulturelle Studien, die es dazu gibt und die Schlüsse, die man daraus gezogen hat. Und es ist aber so. Ja, welchen Stellenwert Versicherungen in unserem Leben, in unseren Medien, in unserer Gesellschaft spielen? Guckt euch das mal an. Und in so eine Denke hinein, sagt der Petrusbrief, Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Ich wünsche uns, dass wir das von Jesus während des Jahres immer wieder hören. Und dass dann in dieser Beziehung dann auch die Bereitschaft wächst und vorhanden ist, im Glauben zu wachsen. Und da lese ich mal 1. Petrus 2, Vers 2. Seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Nochmal, seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Hier wird ein Bild benutzt, ja, das Bild vom Stillen, von Milch und so weiter. Und dieses Bild von der Milch wurde in der damaligen Zeit in unterschiedlichen Zusammenhängen benutzt. Es wurde auch von Philosophen benutzt, um was Bestimmtes deutlich zu machen. Und auch die Christen haben das aufgegriffen, Paulus greift es auf, der Hebräerbrief greift es auf und der Petrus auch hier. Und er sagt, seid begierig nach der Milch des Wortes. Hier wird davon geredet, dass das, womit ein Baby gestillt wird, das ist ja gut für das Kind, ne? Das Kind erlebt, indem es gestillt wird, die Freundlichkeit der Mutter, die Zuwendung, ja, sehr direkt, Nahrungsaufnahme ist gut fürs Kind, kann man wachsen, stark werden. Gut, ich habe noch kein Kind gestillt, ich weiß selbst nicht, wie es ist. Ich habe es mal beim David versucht, es hat nicht funktioniert. Aber der war auch sonst gut versorgt. Dieses Bild wird benutzt, um uns deutlich zu machen, wie Gott uns ernähren will. Durch sein Wort. Und dadurch, dass er uns mit seinem Wort ernährt, erleben wir die Freundlichkeit Gottes. Soweit die Theorie. Wie ist unser tatsächliches Erleben mit Bibellesen, mit Gottes Wort, auf Gottes Stimme hören? Ist es nicht oft so, dass wir Bibellesen als Pflicht erleben? Auch da kommt uns unser deutsches Denken manchmal in die Quere. Wir sind so pflichtbewusst, Listenmenschen und was weiß ich nicht alles, ist nicht immer hilfreich. Gott will uns durch sein Wort begegnen mit seiner Freundlichkeit. Das soll nichts mit Pflicht zu tun haben. Ja? Aber Gott will uns ernähren durch sein Wort. Das andere ist, erleben wir Gottes Wort und hören auf Gottes Wort und Bibel lesen und so nicht manchmal auch als angstmachend. Wenn da irgendwas drinsteht, was wir absolut nicht gewechselt kriegen. Ist da nicht manchmal, vielleicht betrifft es nicht alle, auch diese Angst vor diesem Gott, den wir nicht richtig verstehen? Und manchmal finden wir Sachen einfach unverständlich. Und je unverständlicher man Dinge findet, umso weniger Bock hat man darauf, was zu lesen, was man unverständlich findet. Ja, weil das frustrierend ist. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass Gott sich das so gedacht hat, dass er uns mit seiner Freundlichkeit begegnen möchte. Durch sein Wort. Und selbst wenn es Stellen in der Bibel gibt, die wir nicht verstehen, die auch ich nicht verstehe, Gott begegnet uns da drin mit seiner Freundlichkeit. Das wünsche ich uns, dass wir dieses Bild von Gott haben, dass er uns freundlich gesinnt ist, dass er wohlwollend uns gegenüber ist und dass er uns durch sein Wort nicht geißeln, nicht peitschen, nicht einengen, nicht sonst irgendwas will. Er will uns verändern, absolut. Manchmal will er uns richtig auf den Kopf stellen mit seinem Wort. Ja, ich erlebe das für mich im Moment auch selber, dass ich manchmal rein gefühlsmäßig in Situationen drinstecke, wo ich denke, wow, das passt überhaupt nicht zusammen. Wie kriege ich denn das überein? Ja, aber so ist Gott und es ist seine Freundlichkeit, die uns da drin verändern will. Und insofern möchte ich uns ermutigen, deswegen auf Gottes Wort zu hören, weil du glaubst, dass er dir freundlich gesinnt ist. Ich finde diesen Zusatz hier so klasse. Seid begierig nach der Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das ist ja keine psychologische Erfindung mit diesem Motiv dahinter, der Freundlichkeit. Ja. Der Petrus wusste das schon. Für ihn war das ein wichtiger Gedanke. Gott will uns Gutes. Und wenn ihr das verstanden habt, dann greift zu. Und wir können durch Gottes Wort heranwachsen. Um ganz ehrlich zu sein, es gibt nichts anderes, durch das wir wirklich wachsen können im Glauben. Es ist das, was Gott zu uns sagt, was uns wachsen lässt im Glauben. Es ist nichts anderes. Es ist wichtig, dass wir Gemeinschaft untereinander haben. All das. Aber was am Ende wirklich trägt, ist, dass Gottes Wort in uns lebendig wird, verstoffwechselt wird, praktisch wird in unserem Leben. Sich in unser Herz hineinsetzt, nicht nur im Kopf bleibt, so als auswendig gelernter Vers da ist, was auch gut ist, aber dass es bis ins Herz hineinrutscht. Hilfreich ist dazu, dass man einfach in der Bibel mal liest oder dass man mit Gott spricht. Ich erlebe da gerade bei mir persönlich auch mal wieder so eine Phase, wo ich über ein Thema mit Gott etwas intensiver im Gespräch bin. Ich habe seit Anfang dieses Jahres, letzten Jahres beziehungsweise Ende vorletzten Jahres, bin ich intensiver dabei, so eine Art geistliches Tagebuch zu schreiben. Ich habe das für mich Hörbuch genannt. Das Hörbuch besteht bei mir daraus, dass ich alles aufschreibe, was ich irgendwie meine, von Gott zu hören. Ich bin mir nicht immer sicher, ob das alles von Gott ist, was ich da höre, aber ich schreibe es alles auf. Und dann kann ich am Ende irgendwie entdecken, wo ist denn da der rote Faden drin, was entspricht wirklich auch Gottes Wort, was ich von Gottes Wort verstanden habe. Und dann kann man auch ein bisschen filtern. Und ich schreibe manchmal auch nur eigene Empfindungen auf, wie es mir geht, um das mal so ein bisschen wiederzuspiegeln, wie es dem Eckbert so innerlich geht, ne? Und dann versuche ich das mit Gott zusammenzubringen und zu gucken, was Gott so dazu denkt, was der Eckbert so denkt. Und das ist manchmal sehr interessant. Und es gibt ein Thema, was durch das Jahr immer wieder auftauchte, und das hat etwas mit Sorgen und Ängsten zu tun. Was an unterschiedlichen Stellen mal hier, mal da, mal dort aufploppte, und ich war nochmal überrascht, wie oft ich dazu Einträge hatte. Sehr, sehr interessant. Und da bin ich mit Gott gerade intensiver im Gespräch. Und letztens ging das so weit, ich verrate euch jetzt nicht, was da alles dann drin stand, habe ich nur einen Satz im Kopf gehabt, wo ich dachte, wo kommt der denn jetzt her? Und ich hatte diese Frage im Kopf, ich müsste jetzt genau nachgucken. Genau, die Frage war, weißt du noch, wie ich dir geholfen habe? Und ich so, ja, ist das jetzt, wo sind wir jetzt da gerade unterwegs? Und es war erstmal komisch so, aber ich habe irgendwie gemerkt, Jesus spricht mich an. Das ist jetzt nicht nur der Eckbert, der da irgendwie einen frommen Gedanken hat, sondern Jesus will mich da auf irgendeine Fährte locken. Okay, aufgeschrieben. Ich schreibe dann immer alles auf. Weißt du noch, wie ich dir geholfen habe? Antwort drunter, wo willst du hin? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, was du mir sagen willst. Weil so ging es mir in dem Moment echt. Und daraus hat sich ein ganz toller Dialog entwickelt, wo ich irgendwie verstanden habe, wo Jesus mich hinhaben wollte. Und heute Morgen habe ich das Endresultat, da hängen noch mehrere andere Gedanken dran, aber habe ich für mich nochmal aufgeschrieben, es geht letzten Endes darum, klein zu werden vor Gott, so wie Jesus für mich klein geworden ist. Klein zu werden vor Gott, als Bedürftiger dastehen vor Gott, klein zu werden, ja, auch in seinem Stolz, ist so ein Teil davon. Aber einfach ganz ehrlich klein zu sein vor Gott, nicht minderwertig, überhaupt nicht, sondern klein, weil Jesus für mich klein geworden ist. Und indem Jesus für mich klein geworden ist, hat er mir alles geschenkt. Und wenn ich klein werde vor Gott, kann ich all diese Geschenke annehmen. Und das basiert alles auf Beziehung. Ja? Und das ist etwas, was in mir unterwegs ist. Behaltet es für euch. Ja, also ist jetzt unter uns einfach mal so ein bisschen weiter erzählt, sehr persönlich. Ihr habt Schweigepflicht, ne? Okay. Aber ich wollte euch einfach mal so ein bisschen reinblicken lassen, weil sonst wird es auch alles sehr theoretisch, wenn man da über solche Dinge nachdenkt. Wir wachsen dadurch, dass Gott zu uns redet, durch sein Wort und auch ganz persönlich. Und so paradox es klingt, wir wachsen dadurch, indem wir klein werden. Indem wir klein werden vor Gott und er uns das geben kann, er in uns das machen kann, was er sich wirklich vorstellt. Es hat was Befreiendes. Und darin kann dann auch das dritte Standbein entstehen, nämlich die Bereitschaft, Schritte zu wagen. Da wechsle ich mal den Autor und gehe ins Matthäusevangelium, Kapitel 8, Vers 18 bis 22. Da steht eine kleine Geschichte. Als aber Jesus die große Volksmenge um sich sah, befahl er, ans jenseitige Ufer zu fahren, und ein Schriftgelehrter trat herzu und sprach zu ihm: Meister, ich will dir nachfolgen, wohin du auch gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ein anderer seiner Jünger sprach zu ihm: Herr, erlaube mir zuvor hinzugehen, um meinen Vater zu begraben. Jesus aber sprach zu ihm: Folge mir nach und lass die Toten ihre Toten begraben. Das sind zwei, drei sehr krasse Beispiele und Antworten, die wir hier lesen. Und wie oft, gerade im Matthäusevangelium und auch im Umfeld der Bergpredigt, übertreibt Jesus hier ein bisschen. Ja? Jesus benutzt des Öfteren das Stilmittel der Übertreibung. Ja, wenn deine Hand dich verführt, dann hack sie ab. Ja, das ist nicht wortwörtlich gemeint. Jesus will es deutlich machen und er arbeitet da ganz bewusst mit Übertreibung. Und das macht er an mehreren Stellen in der Bergpredigt und auch in anderen Sachen, die er sagt, was nicht relativiert, was er sagt, sondern es geht um einen bestimmten Punkt. Was will Jesus wirklich sagen? Ja. Und hier geht es darum, dass unsere menschliche Sicherheit, unsere Gewohnheiten, unser Zuhause nicht so wichtig ist wie das, was Jesus vorhat. Darum geht's. In den Briefen wird das etwas anders ausgedrückt. Da steht dann drin, bei Petrus kommt es auch vor, unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Nicht als erstes hier auf der Erde, sondern unser Bürgerrecht ist in den Himmeln. Es kommt von Gott her. Ja? Und das ist das, worauf Jesus hier hinaus will. Diese Beispiele stehen für menschliche Sicherheiten und Jesus fordert seine Jünger, er fordert uns dazu heraus, unsere Sicherheiten immer mal wieder loszulassen. Da, wo es darum geht, Jesus nachzufolgen. Sind solche Sicherheiten falsch? Das ist dann die Frage, die oft auftaucht unter Christen. Gerade wenn Jesus so übertreibt, dann wird nur noch schwarz-weiß gesehen. Es ist nicht an sich falsch. Es ist nur die Frage, welchen Stellenwert hat es in unserem Leben. Wie wichtig ist uns das, was uns Sicherheit verschafft? Wie wichtig ist uns das, was wir so gerne haben, was wir so gerne mögen? Wie wichtig sind uns unsere Gewohnheiten? Habt ihr so Gewohnheiten in eurem Leben? Es ist ganz witzig. Pfingstler, Charismatiker und wir gehören dazu, wir behaupten ja oft, dass wir so frei sind. Ja, dass wir unseren Gottesdienst sehr frei gestalten. Beobachtet mal euer Leben, wie gewohnheitsmäßig ihr unterwegs seid, wie ritualisiert euer Alltag ist und wie ritualisiert euer Verhalten im Gottesdienst ist. Viele von euch sitzen immer auf demselben Platz oder in derselben Reihe, in derselben Ecke und so weiter. Vieles in unserem Alltag ist ritualisiert. Es ist, wir sind Menschen, wir funktionieren so. Das ist so. Das ist keine Sünde. Ne? Das war die gute Botschaft jetzt. Ich finde es aber auch wichtig, dass wir uns nichts einbilden. Ne? So, und das ist gut. Und wenn man das mal erkannt hat, kann man damit auch mal ein bisschen arbeiten und das auch bewusst machen. Ne? Wie bringt man seine Kinder ins Bett? Mit 18 vielleicht nicht mehr, aber bis zu einem gewissen Alter. Man liest ihnen eine Geschichte vor. Ja, und vielleicht beten wir auch zusammen, quatscht noch ein bisschen. Es fällt bei mir immer etwas weniger aus. Das macht die Aische dann mehr. Da hat sie ein etwas ausgiebigeres Ritual als ich. Aber ich behaupte immer, da sind Männer halt anders. Ich bin noch nicht durchgekommen mit dem Argument, aber wir haben Rituale. Fakt ist aber, das, und das ist das, wo Jesus hier hin will, es gibt etwas, was mehr bedeutet als das, was für uns so gewohnt ist, was für uns so normal ist, was für uns so wichtig ist. Und das ist das, dass wir Jesus nachfolgen, dass wir bereit sind, auch Neues zu wagen. Gott will uns im Alltag aus unserer Sicherheitszone locken und ich bin mir sicher, dass er das auch in diesem Jahr tun will. Und er macht das nicht, um uns zu ärgern. Wir werden das manchmal als Ärgernis erleben, wenn Gott uns herausfordert. Wir werden es im ersten Moment auch manchmal als Überforderung erleben, weil da manches drinsteckt, wo wir den Schritt noch nicht gewagt haben, wo wir uns auf Gebiet wagen, das wir noch gar nicht richtig kennen. Ja, die Geschichte mit den Israeliten, wo sie das Land Kana einnehmen sollten, ist ein schönes Beispiel dafür. Es gab nur einen ganz kleinen Prozentsatz, der da richtig wild drauf war und die anderen hatten alle Angst einfach. Ja? Und das ist ein Beispiel für die Art und Weise, wie wir heute mit Herausforderungen umgehen, wo Gott uns aus unserer Sicherheitszone herauslocken will. Und interessant ist, dass damals der Großteil der Israeliten lieber in der Wüste umherwandern wollte, als einen Schritt nach vorne zu tun, wo es besser gelaufen wäre. Ja? Aber Gott lockt uns, weil er uns lieb hat, weil er freundlich ist, weil er etwas Freundlicheres vorbereitet hat, ja? Weil er etwas Gutes vorbereitet hat. Und er will sich dadurch groß machen. Das Interessante, was ich am Ende letzten Jahres festgestellt habe, war, dass überall da, wo ich in meinem Leben keine Kontrolle über die Dinge hatte, Gott das meiste tun konnte. Es war für mich nochmal echt frappierend, das festzustellen. Da, wo ich zwar irgendwie Teil des Geschehens war, aber immer wieder das Gefühl hatte, ich habe eigentlich keine wirkliche Kontrolle, da hat Gott das meiste getan. Und immer ging es darum, dass ich lernen musste, mein Bedürfnis nach Kontrolle loszulassen. Da gab es manchmal krasse Sachen, damit Gott mir das wirklich rüberbringen konnte und dass ich das lernen konnte. Aber dieser Prozess war manchmal möglich. Und am Anfang war es für mich ein Ärgernis. Und am Ende war es ein großer Segen. Vater, ich danke dir, dass du durch dein Wort in unser Leben hineinredest. Und ich möchte dich bitten, Herr, dass wir dein Wort in uns einfach wachsen lassen, dass wir es zulassen, was du redest. Dass es dann auch über uns reden darf, dein Wort, und unser Leben erklären darf. Danke, Heiliger Geist, dass du deinen Weg mit uns in unserem Herzen gehst. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, nimm uns an die Hand, damit wir den Weg mit Jesus gehen können. Amen.